Vielen Dank für die Einladung und zuallererst ganz herzliche Grüße von meiner lieben Frau, der Hanna, die heute nicht hier sein kann, weil sie noch krank ist. Leider, sie lässt euch ganz herzlich grüßen und wäre sehr gerne mit hier dabei bei diesem Gottesdienst. Ganz kurz, bevor wir in Gottes Wort schauen, zu unserer aktuellen Situation. Ihr wisst ja, dass Hanna und ich bis vor kurzem in Niger waren, in Westafrika, dort gearbeitet haben. Und jetzt schaue ich mal, ob das geht. Das geht nicht. Naja, wenn es geht, kann man die erste Folie einblenden. Jetzt. Ja, genau. Und nein, das ist nicht die erste. Das geht nicht. Dann bitte eins zurück einfach. Muss ich irgendwo. Es ist eingeschalten. Der geht, aber das geht nicht. Genau, dann bitte eins zurück einfach. Eins zurück einfach. Naja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, das Problem ist, ich sehe es nicht. Also, egal. Die Hanna und ich waren bis vor kurzem in Niger, Westafrika, und wir sind dankbar, dass uns der Herr bewahrt hat, aber auch traurig, hier zu sein. Wir mussten gehen vor kurzem, weil der Terrorismus in Niger Überhand genommen hat, und wir als weiße Menschen dort zur Zielscheibe geworden waren für den Terrorismus. Es wurde zuletzt allein im Jahr 2025 16 Leute entführt. Der letzte, der entführt wurde, war ein Freund von uns. Und aufgrund dessen wurde die Lage für uns so schwierig, dass wir es für weise empfanden, vor allem aber auch die Organisation für weise empfanden, das Land zu verlassen. Deswegen sind wir da. Das Bild ist entstanden in Niger. So hat es da ausgeschaut, wo wir gewohnt haben. Und das, was ihr dort seht, ist ein Sandsturm, der über die oder in Richtung Hauptstadt zieht, der Hauptstadt Niamey. Die ganzen Ereignisse der letzten Monate, die kamen uns ein bisschen so vor wie ein Sandsturm, der über uns hereingetroffen ist. Und es war sehr turbulent und einfach von Herzen sind wir dem Herrn dankbar für all das, was er getan hat, wie er uns geführt hat, wie er uns bewahrt hat. Wohl wissend, dass es viele Geschwister gibt, die noch in Niger sind, die lokalen Geschwister, denen es nicht so gut geht wie uns, die nicht das Privileg haben, einen Pass zu zücken und auszureisen. Und wir wollen euch einfach von ganzem Herzen danken. Wir haben auch eine kleine Karte geschrieben, die hängen wir dann nachher aus. Danke euch für eure Gebete, für eure Unterstützung. Der Herr hat uns bewahrt, er hat Gebete gehört. Danke. Für jedes Gebet. Wir haben gesehen und erlebt, dass Gott Gebete hört. Und wir wollen euch einfach weiter bitten für den Niger, und für die ganze Sahelregion, also die Region, wo der Niger mit drin ist, unterhalb der Sahara, wo einfach die Christenverfolgung und der Terrorismus unglaublich zunimmt. Man hört nicht viel davon, aber es ist eine absolute Realität, dass unsere Geschwister leiden. Und betet einfach weiter für sie. Sie brauchen unsere Gebetsunterstützung. Genau, so viel dazu. Die Hanna und ich, wir mussten aus dem Niger gehen, weil die Situation so ist, können wir aktuell und wahrscheinlich auch längerfristig nicht zurück. Wir haben uns jetzt entschlossen, erstmal wieder ins Allgäu zu kommen. Wir werden uns in der Memminger Gegend wieder ansiedeln, da wo meine Gemeinde ist, und werden dann schauen, wie uns Gott weiterführt. Wir sind weiterhin offen, wieder ins Ausland zu gehen, aber wollen das prüfen und es wird ein bisschen dauern. Genau, von daher auch danke für eure Gebete. Dürft ihr auch an uns denken, dass uns Gott auch weiterführt. Aber in der Zwischenzeit werde ich wieder in Memmingen arbeiten und wir werden ganz normal wieder auch vor Ort sein und uns vielleicht dann auch öfter sehen. Genau. Es ist ganz klar, wenn man diese Arbeit macht, dann über welchen Text muss man predigen? Über Matthäus 28. Und es passt sehr gut, glaube ich, in den Gottesdienst heute rein. Und ich möchte einfach mit euch nochmal die Verse lesen. aus dem Matthäus 28, die Verse, ja, fangen wir an von 16 bis 20. Der Missionsbefehl, die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums. Matthäus 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat dazu, redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bete, Herr, wir brauchen dich. Herr, wir beten dich an. Wir singen dir Loblieder. Herr, du bist ein Gott, der Gebet hört. Du bist nicht weit entfernt, irgendwo im Firmament. Du bist hier. Der lebendige Gott, der Gebet hört und der handelt in unserem Leben, in dieser Welt, wo alles drunter und drüber geht. Herr, du sitzt im Regiment und wir beten dich an. Herr, und ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Und ich brauche dich, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Wort. Wir brauchen deine Wahrheit. Erinnere du uns. Öffne unsere Herzen. Ermahne du uns, Herr, auf dass du verherrlicht wirst und wir, ja, dich immer mehr lieben und dir nachfolgen. Herr, danke jetzt für diese Zeit und danke, dass du mit hier unter uns bist. Amen. Amen. Obwohl Jesus vor so vielen von Hunderten von Jahren, 2000 Jahre ungefähr, diese Verse seinen Jüngern mitgegeben hat als letzte Verse, als er noch auf Erden war, denke ich und bin ich davon überzeugt, sind wir, denke ich, alle überzeugt, dass diese Verse eine unglaubliche Bedeutung für uns auch noch heute, 2000 Jahre später in dieser Welt haben. Um das ein bisschen einzuführen, habe ich euch zwei Grafiken mitgebracht, die ich aus dem Joshua Project entnommen habe. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Und will euch einfach nur mal die aktuelle Situation in unserer Welt anhand dieser Grafiken darstellen. Links seht ihr drei Kreise, 1900, 1970 und 2020. Die Kreise symbolisieren alle Christen, die es auf der Welt gibt, also 100%. Wenn wir alle Christen nehmen, die es auf der Welt gibt, beziehungsweise auf der Welt gab, um 1900, dann seht ihr den blauen Bereich, die obere Grafik, dass 82% aller Christen 1900 in Zentraleuropa und in Nordamerika gelebt haben. 18% waren in der restlichen Welt verteilt. Das hat sich stark geändert. Im Laufe der Jahre 1970 war es schon so, dass von allen Christen 50% in Europa und Nordamerika gelebt haben und 50% in Asien, Südamerika, Lateinamerika und Mittlerer Osten. 2020 seht ihr schon, dass von allen Christen, die es weltweit gibt, überwiegende Mehrzahl nicht mehr in Europa und in Nordamerika leben, sondern in Lateinamerika und Asien. Nur noch ungefähr 35% aller Christen leben hier. Wenn wir die rechte Grafik anschauen, dann sehen wir, dass von der gesamten Bevölkerung, die ja exponentiell wächst, mittlerweile der größte Teil der Menschen nicht Jesus kennt, ihm nachfolgt, vielleicht auch noch nie von ihm gehört hat. Und die Missionsarbeit, unsere Arbeit, die Arbeit der Gemeinde schreitet ja voran und es gibt unglaublich viel Fortschritt. Gell? Und man könnte sich ja manchmal fragen, ja, ist denn Mission überhaupt noch notwendig? Ist das, was wir vorher auch gehört haben, zu den Menschen gehen, hinausgehen, die frohe Botschaft verkündigen, ja, ist es denn noch notwendig bei all der Technik, bei all den Möglichkeiten, die es heutzutage noch gibt? Das Problem an der Sache ist, auch wenn unsere Arbeit weiter wächst, ist, dass die Weltbevölkerung noch viel schneller wächst. Sie wächst exponentiell. Und wenn ihr euch diese zwei Grafiken bewusst macht, dann können wir zusammenfassen, dass es immer mehr Menschen gibt auf dieser Erde, die noch nie was von Jesus gehört haben. Vor allem immer mehr Menschen hier in Zentraleuropa und Nordamerika, die noch nie was von Jesus gehört haben, geschweige denn ihm nachfolgen. Wir können es auch umdrehen und sagen, wir leben in einer Zeit, wo noch nie so viele Menschen gelebt haben, die für die Ewigkeit verloren gehen, wie heute. Versteht ihr? Aktuell können wir ungefähr sagen, es leben weit über 5 Milliarden Menschen, die für die Ewigkeit verloren sind. Das ist die aktuelle Situation und für uns, die wir im schönen Allgäu wohnen, die aktuelle Situation von denen sind die meisten hier, beziehungsweise von den Christen, die aktuell in dieser Welt sind, gibt es immer weniger in Zentraleuropa und Nordamerika und immer mehr in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wir leben in einem Missionsland. Wir leben in einem Missionsland und in einer Missionsregion. Deswegen ist es wichtig und deswegen haben auch diese Verse, die Jesus vor 2000 Jahren seinen Jüngern gesagt hat, aktuell für uns ganz, ganz, ganz große Relevanz. Über 5 Milliarden Menschen. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viele Menschen ohne Gott leben wie heute. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und er sagt zu dir und mir heute, gehet in alle Welt. Und ich möchte ganz kurz diese Anweisungen des Herrn Jesus in drei kleine Punkte aufgliedern und uns einfach nur mal kurz bewusst machen, was es für uns heute bedeutet. Jesus sagt zu seinen Jüngern, gehet hin. Der erste Punkt, gehet hin. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus, wenn er das hier sagt, nicht damit sagen will, ihr müsst unbedingt in andere Länder gehen. Manchmal hatte ich so das Gefühl, auch als wir in Niger waren, oder wenn es um Mission geht, heißt es immer, ja, Mission heißt halt, wenn wir in ein anderes Land gehen. Mission bedeutet nicht, dass wir, oder das Ziel der Mission ist einfach nicht, dass wir einfach irgendwo hingehen. Das Ziel der Mission ist nicht, dass wir irgendwo im Ausland sind. Das will nicht heißen, geht hin. Aber es will heißen, dass wir als Kinder des lebendigen Gottes hinaus in die Welt gehen und nicht warten, bis die Welt zu uns kommt. Das will sagen, dass so wie Jesus Christus, der lebendige Gott, sich aufgemacht hat, von seiner ewigen Herrlichkeit im Himmel auf die Erde gekommen ist, zu den verlorenen Menschen, so sollen auch wir nicht warten, bis die Menschen auf uns zukommen, sondern dass wir hinausgehen zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Familienangehörigen, zu den Sündern und Zöllnern, die hier leben, um ihnen von Jesus Christus zu erzählen. In Niger gibt es ein Sprichwort, das sagt, Beziehungen werden zu Fuß gebaut. Will heißen, in Niger sagen die Menschen, hey, wenn du eine gute Beziehung zu jemand haben möchtest, wenn du Freundschaften haben möchtest, wenn du mit Leuten reden und Gemeinschaft haben möchtest, ja, dann musst du gehen. Dann musst du Zeit investieren, dann musst du dich aufmachen und hingehen und nicht warten, bis die Menschen zu dir kommen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr weiser Spruch, weil wir dürften das so oft erleben. Wenn wir Menschen erreichen wollen, ja, ihr Lieben, dann müssen wir hingehen. Und ich möchte uns da ein bisschen pieksen, weil wir so oft die Menschen zu uns einladen. Und das ist gut. Das ist gut. Aber manchmal hat man das Gefühl, das einzige Ziel ist, dass sie zu uns in die Gemeinde kommen. An den Ort. In das Gebäude. Aber Jesus Christus sagt, hey, ihr sollt gehen. Das Ziel der Mission ist nicht, dass die Menschen in diesem Gebäude sind, sondern das Ziel, dass ihr da seid, wo die Verlorenen sind. Jesus ist zu den Zöllnern und Sündern gegangen, hat sich hingelegt und mit ihnen gegessen. Er ist hinausgegangen und hat genau die gesucht, wo es zugegeben war und vielleicht ein bisschen schwer war, die die Welt verabscheut hat, die sie ein bisschen komisch angeschaut hat. Er hat sich da hingelegt. Habt ihr so, wenn die Pharisäer gekommen sind, aber das kann doch nicht sein. Du kannst doch niemals Gottes Sohn sein, wenn du mit denen da am Tisch liegst. Jesus ist hingegangen, er hat sie gesucht, ist hingegangen und hat mit ihnen Zeit verbracht. Geht hin. Geht hin. Und ich habe mich gefragt, bei mir in meinem Leben, was sind denn so, oder warum fällt mir das so schwer? Warum fällt mir das so schwer, hinzugehen? Wisst ihr, und es ist gar nicht so schwer, in ein Flugzeug zu steigen, nach Niger zu fliegen. Das ist nicht so schwer. Das hat viele Hürden und viele Hindernisse, aber das Schwierige ist doch, mich zu den Menschen zu begeben und ihnen von Jesus zu erzählen. Warum fällt mir das so schwer? Und ich habe für mich persönlich zwei Antworten. Es gibt sicherlich mehrere Antworten, aber zwei Punkte, die die Bibel uns ganz klar darstellt, die ich mit euch teilen will. Zwei Punkte, die uns vielleicht Fesseln an die Füße legen, dass wir eben nicht gehen. Und der erste Punkt ist folgender: Wohlstand und Ruhe. Ich glaube, dass eine Fessel, die uns an den Füßen liegt und die uns so oft daran hindert, nicht zu gehen, Wohlstand und Ruhe sind. Vielleicht ist euch aufgefallen, in Lukas 21, in den Endzeitreden von Herrn Jesus. Ihr dürft das gerne mal mit mir aufschlagen. In Lukas 21, Vers 34. Die Endzeitreden sind bekannt und wir glauben ja alle, wir kommen dem Ende näher. Das ist sicherlich so mit jedem Tag. Und wir wissen, dass es am Ende ganz viel Turbulenzen gibt. Es wird Kriege geben, es wird Hungersnöte geben, es wird eine Nation gegen die andere aufsteigen, es wird Verfolgung geben, es wird Drangsal geben. Das alles wissen wir und da warnt uns der Herr Jesus davor, seid nicht erstaunt, fürchtet euch nicht, es muss so kommen. Was wir sehr gern überlesen, ist, dass Jesus uns auch vor was anderem warnt. Er warnt uns in Vers 34, genau wenn das alles ist, dann sagt er, Lukas 21, Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche, denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Er sagt, es wird nicht nur eine Zeit der Drangsal sein und der Verfolgung, das Problem der Christen wird nicht nur sein, dass es unglaublich schwer wird, sondern es wird auch einige unter ihnen geben, die in Gefahr stehen, weil es einfach zu schön geworden ist. Weil es einfach zu bequem geworden ist. Trinkgelage möchte ich hier übersetzen, die haben halt einfach viel zu viel und genug davon. Die haben das Essen auf dem Tisch und die haben das Trinken und ihnen geht's total gut. Seid aufmerksam und wacht. Es könnte eine Falle sein. Es könnte euch eine Schlinge ums Bein binden. Johannes Pflaum, ich glaube, ihr kennt ihn, er hat in diesem Zusammenhang einmal eine sehr interessante Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, wenn wir die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung 2 und 3 anschauen, dann ist eine Sache sehr erstaunlich, nämlich die, dass die einzigen beiden Gemeinden, die nicht ein "Aber ich habe gegen dich" zu hören bekommen, die Gemeinde Smyrna und Philadelphia sind. Wisst ihr, was das für Gemeinden sind? Die Gemeinde Smyrna, die war arm. Und die Gemeinde Philadelphia, die hatte eine kleine Kraft. Was ich damit sagen will, ist, dass ganz offensichtlich Reichtum, Wohlergehen und Stärke ein von Gott gegebener Segen sind. Das will ich ganz klar sagen. Dass es uns gut geht, ist ein von Gott gegebener Segen. Aber auch eine Falle sein können. ein Hindernis, das zu tun, was Gott uns zu tun aufgetragen hat. Und ich kann es in meinem Leben bezeugen, das stimmt. Und wisst ihr, ihr dürft gerne für Hannah und mich beten, weil ich merke es jetzt schon, wie ich zurück ins Allgäu komme und mir gefällt es so gut hier. Und es ist so schön. Und man hat plötzlich wieder alles. Und man kann in den Laden reingehen und es gibt einfach alles in Hülle und Fülle. Ihr dürft für uns beten, dass wir nicht träge werden. Ich weiß, wie es in der Welt abgeht. Ich habe in Niger Dinge gesehen, die mich so getroffen haben. Aber wie schnell vergesse ich das? Wie schnell vergesse ich das? Und mich hat es so getroffen, als ich das gelesen habe. Ich habe gesagt, hey, wacht. Diese Zeit ist nicht nur gefährlich, weil es echt eng wird für euch. Diese Zeit ist gefährlich, weil es einige von euch gibt, denen geht's zu gut. Und die schlafen ein. Und die werden träge. Die schnellst wachsende Untergrundgemeinde dieser Welt, wisst ihr, wo die ist? Im Iran. Im Iran. Da herrscht Verfolgung, da herrscht Drangsal. Und dann schaut euch nochmal die Grafik an von vorher in Zentraleuropa. Was ist passiert? Was ist passiert? Könnte es sein, dass wir da eine Schlinge ums Bein gebunden bekommen haben, wo wir wieder aufwachen müssen? Die zweite Schlinge, die ich entdeckt habe in der Bibel. Nochmal, es gibt sicherlich mehr. Die zweite habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Ich arbeite gerade immer und immer wieder durchs Markus-Evangelium auch. Die ist in im Kapitel 8 beschrieben. Ihr kennt es alle. Da ist Jesus, das Kapitel 8 ist ja so das Kapitel im Markus-Evangelium, wo sich alles wendet, wo Petrus bezeugt, du bist der Christus. Und es beginnt damit, dass Jesus die Volksmenge sieht, die wieder zusammengekommen ist und es bedauert ihn, Markus Kapitel 8. In jenen Tagen, als wieder eine große Volksmenge da war und sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger herzu und spricht zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage weilen sie bei mir und haben nichts zu essen. Und dann kommen ja die Jünger und sagen, ja, Jesus, bei aller Liebe, ist ja schön und gut, das können wir nachvollziehen, aber was sollen wir denn tun? Und Jesus fragt sich, ja, was habt ihr denn? Und er sagt, ja, wir haben nur ein paar Fische. Ich glaube, die zweite Schlinge für mich und die Bibel uns hier nennt, ist die folgende, dass wir ganz oft auf uns blicken, auf unsere beschränkten Möglichkeiten, Fähigkeiten, Kräfte, auf uns zentriert sind in unserem Egoismus und nicht das, auf was Jesus tun kann. Ich glaube, ganz oft ist es so, wisst ihr, Gott weint über diese Welt. Er hat über Jerusalem geweint. Er weint, es ist ihm nicht egal, dass Milliarden von Menschen in den ewigen Tod laufen. Das ist ihm nicht egal. Und er will die Menschenmassen, die da sitzen, diese 4000 zu diesem Zeitpunkt, der will sie nähren. Er sagt, es dauert mich, dass da Menschen sitzen, tausende von Menschen, die Hunger haben. Und wisst ihr, was ich dann sage? Ja, Jesus, glaube ich schon, aber was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Ich habe ein paar Fische, ja. Und nachher erklärt es ihnen, und dann sitzen sie ja im Boot und dann sagt Jesus, das ist so schön. Dann sagt er ja das mit den Pharisäern, passt auf den Sauerteig. Und die Jünger verstehen es mal wieder nicht, gell? So wie ich das ganz häufig nicht verstehe. Und als Jesus erkannte, Vers 17, spricht er zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht auch nicht, habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht, erinnert ihr euch nicht? Als ich 5 Brote für die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brote habt ihr aufgehoben? Sie sagen es ihm 12. Als aber die 7 für die 4000, wie viele Körbe mit Brocken gefüllt habt ihr aufgehoben? Sie sagen ihm 7. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr immer noch nicht? So oft spricht Jesus zu mir, sagt Simon, verstehst du es eigentlich immer noch nicht? Ich habe kein Problem mit dem, was du nicht kannst. Ich habe kein Problem mit dem, was du nicht hast. Das ist kein Problem, wenn du schwach bist. Das ist kein Problem, wenn du nur 2 Fische hast. Ich bin derjenige, der die Menschen nähren will. Ich bin derjenige, der die Menschen retten will. Ich habe nur ein Problem, wenn du denkst, du könntest es aus eigener Kraft. Wenn du denkst, deine zwei Fische könnten 4000 Menschen sättigen, dann habe ich, das ist das Problem. Wenn du auf dich selber schaust. Wenn du auf dich selber schaust, weil dann kriegen wir die Schlinge ums Bein gelegt. Ja, bei aller Liebe, wie soll das denn passieren? Ich nicht. Meine zwei Fische reichen nicht aus. Meine paar Brote, was soll ich schon mit denen anfangen? Mit meinen Armen, mit meinen Gaben, mit meiner Unfähigkeit zu sprechen. Wie soll das passieren? Ich glaube, Jesus will heute Morgen sagen, hast du es immer noch nicht verstanden? Hast du es immer noch nicht verstanden? So wisst ihr, Junge, gell? Das ist kein Problem. Ich will diese Kleinigkeit, die du hast, benutzen. Weil es kommt nicht darauf an, was du kannst, sondern es kommt darauf an, dass mir die ganze Ehre zukommt. Dass mir die ganze Ehre zukommt. Und dass ich verherrlicht werde. Und Gott wird dann verherrlicht, wenn wir zu nichts werden. Aber er durch uns, in unserer Unfähigkeit, alles vollbringt. Und genau das haben wir erlebt. Die kostbarsten Momente für die Hanna und für mich erlebt waren, als wir wirklich auf die Knie gehen mussten und nichts mehr ging. Und als Gott Wunder gewirkt hat. Und das kann ich bezeugen. Lasst uns auf diesen Gott schauen. Und so beginnen ja die Verse des Missionsbefehls, wo er sagt, lasst uns nochmal lesen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist die Basis. Das ist die Basis. Nicht ihr habt es und das und das. Nicht ihr könnt es und das. Mir ist gegeben. Deshalb geht hin. Deshalb geht hin. Diese zwei Schlingen als Warnung. Geht hin. Lasst uns hinausgehen und lasst uns prüfen, ob nicht vielleicht die ein oder andere Schlinge ums Bein gelegt wurde. Zweiter Punkt. Jesus macht weiter und sagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Was hier mit zu Jüngern machen gemeint ist, könnte man auch übersetzen mit in die Lehre eines Lehrers hineinbringen, hineinführen und anleiten. Ich habe auch mal nachgeguckt und man könnte es auch übersetzen oder das wird ähnlich benutzt wie im Zeugungsprozess von Eltern, dann führt das Kind im Sinne von, es sagt ja auch Paulus, gell, ich habe euch wie Kinder erzogen und herangezogen im Sinne von als ein kleines Kind, was auf die Welt kommt, über viele Jahre, Jahrzehnte anleiten in dieses Leben mit dem Herrn Jesus hinein. Ich bin ein Typ, ich liebe es, Häkchen zu machen, Dinge abzuhaken. Also normalerweise ist mein Tagesablauf sehr strukturiert. Und wenn er nicht so strukturiert ist, dann suche ich mir irgendwas, das ich abhaken kann. Als ich Sprache gelernt habe vor ein paar Jahren, habe ich irgendwann angefangen, IKEA-Schränke aufzubauen. Die Hanna ist dann zu mir gekommen und sagt, Simon, das magst du schon ganz gern, oder? Und ich sage, wieso? Und sagt, ja, du baust die ganze Zeit Schränke auf. Und sagt, weil ich es einfach lieb, Dinge abzuschließen, Haken zu setzen. Das ist so mein Ding. Listen abzuarbeiten und Ergebnisse zu sehen. Das Problem ist, mit Gottes Reich funktioniert es nicht. Gott hat uns kein 10-Stufen-Programm gegeben, Menschen anzuleiten, ihm nachzufolgen. Er hat uns Lebensgeschichten an die Hand gegeben und Vorbilder. Und genau das ist Jünger machen. Jünger machen heißt, dass wir Menschen nicht einen 10-Punkte-Plan an die Hand geben oder einen Zettel und sagen, das und das musst du tun und dann bist du Kind Gottes und dann reicht's, sondern dass wir sie an die Hand nehmen und zu Jünger machen. Jünger machen hat folgende Voraussetzungen. Jünger machen heißt, dass wir Menschen in unser Leben hineinblicken lassen. Dass wir eine offene Tür haben und dass wir gewillt sind, Menschen in unser Leben mit hineinzunehmen, dass sie lernen, wie es Jesus gemacht hat, mit ihnen gegessen, mit ihnen Zeit verbracht, mit ihnen gestritten, mit ihnen Dinge erlebt, Abenteuer, Mission betrieben. Er hat die Jünger hineingenommen in sein Leben und er hat ein sehr offenes Leben. Jünger machen heißt, dass wir gewillt sind, dass andere von uns lernen. Und dazu müssen wir natürlich selber Vorbilder werden und danach nacheifern, ein gottgefälliges Leben zu leben, was auch anderen ein Vorbild als dienen darf. Zu Jüngern machen ist nicht Häkchen abhaken, sondern ist eine Arbeit, die über viele, viele Jahre hinweg geht. Jünger machen ist ganz schön hart. Das kann verletzen. Das kann enttäuschen. Das kann Rückschläge geben. Aber es ist was Wunderschönes. Warum? Weil wir doch selber ganz genauso sind wie die, die wir anleiten wollen. Es wird uns schleifen. Es wird uns herausfordern. Es wird uns sehr viel kosten. Aber es wird uns in eine Gemeinschaft zu den Menschen hinziehen und zum Herrn hinziehen. Das, was die Menschen, das, was unsere Welt braucht, sind nicht Menschen, die kommen und sagen, hack und deshalb, das ist das Richtige und jetzt mach das. Sondern ich bin davon überzeugt, die Menschen, diese Welt braucht Menschen, die sie lieben und zu Jünger machen wollen, Zeit mit ihnen verbringen wollen. Sie in ihr Leben hineinlassen wollen. Durch Höhen und Tiefen gehen. Zeit verbringen. Probleme und Anfechtungen durchfechten und gemeinsam vorwärts gehen und sie anleiten. Den Berg, den ihr hier seht, vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Das ist der K2, der zweithöchste Berg der Welt. Ist 8800 irgendwas, glaube ich. Ungefähr. Der zweithöchste Berg der Welt und wohl der schwierigste zum Besteigen. Und im Jahre 2023, vor 2,5 Jahren, ist was passiert, was mich unglaublich herausgefordert hat und an Jüngerschaft erinnert hat. Am 27. Juli war eine Berggruppe oder eine Bergsteigergruppe dabei, den Gipfel zu erklimmen. Sie waren im letzten Lager auf 7800 Meter und es war der Gipfeltag, sie sind losgegangen. Und bei diesen Bergen ist es so, wissen vielleicht manche, man hat Sherpas, die vorausgehen und helfen, die so Seile anbringen und Sachen tragen und einfach den Weg bahnen, damit die Geld gezahlt haben, dann endlich auf den Gipfel kommen. Also die eigentlichen Helden sind die Sherpas und nicht die, die am Ende draufstehen. Wie auch immer. An diesem Tag war es so, dass unter den Sherpas einer war, Muhammad Hassan, ein junger Kerl, der noch nicht so erfahren war. Muhammad Hassan, er ist zusammen mit anderen hoch und hat dann auf 8200 Meter an einer Stelle, die sehr kritisch war, man nennt es Flaschenhals, so Seile angebracht, damit dann nachher die richtigen Bergsteiger über diese Engstelle gut drüber kommen, sicher drüber kommen. Und Muhammad Hassan hat an dieser Stelle auf 8200 Meter diese Seile angebracht, aber irgendwas ist passiert, er war nicht ganz erfahren, er war noch jung, war noch nicht so oft da oben. Irgendwas ist passiert, auf jeden Fall stürzt er und fällt in dieses Seil und hängt kopfüber da. Und auf 8200 Meter gibt es nicht viel Sauerstoff und es ist sehr, 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 sehr kalt und man überlebt nicht sehr lange. Muhammad Hassan hängt da, er kämpft um sein Leben und einige Zeit später kommt diese Bergsteigergruppe. Und diese Geschichte war eine Riesentragödie weltweit in der ganzen Bergsteigerwelt. Warum? Was passiert ist, diese Bergsteiger sehen ihn und sie gehen weiter. Und sie gehen zum Gipfel, feiern ihren Gipfelerfolg. Währenddessen stirbt Muhammad Hassan kopfüberhängend an diesem Seil. Eine unglaubliche Tragödie. Was mir so klar geworden ist, dass an diesem Tag ein Beispiel dafür passiert ist, was manchmal auch bei uns passiert. bei mir, dass ich Ziele verfolge, dass ich Dinge abhake, dass ich um der Erfüllung gewisser Kriterien oder Ziele willen, das vielleicht übersehe, hängen lasse und sterben lasse, was mir Gott auf den Weg stellt. Versteht ihr, was ich meine? Ganz häufig in der Mission, in unserem Gemeindeleben, in meinem persönlichen Leben, laufe ich Zielen nach. Und die mögen total gut sein. Und die mögen total richtig sein. Aber während ich auf das Ziel zusteuere, um meine Häkchen abzuhaken, um mein Programm zu vollenden, um die Dinge zu tun, die man halt immer so macht, übergehe ich genau die, die mir auf dem Weg liegen und die meine Hilfe brauchen. Warum? Weil ich vielleicht meine Häkchen nicht setzen kann. Weil ich vielleicht Zeit investieren müsste. Weil es total mühsam ist, auf 8200 Meter jemand aus den Seilen zu holen und ihm zu helfen, weil er unerfahren war. Weil es total mühsam ist, jemand, der halt einfach noch keine Erfahrung hatte, der gefallen ist, wieder aufzuhelfen und runterzutragen. Aber genau das ist Jüngerschaft. Genau das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet nicht Haken zu setzen. Jüngerschaft bedeutet den, der immer wieder fällt, den, der noch keine Erfahrung hat, den, der noch ganz jung im Glauben ist oder auf dem Weg zum Glauben hin, aufzuhelfen, ihm die Maske aufzusetzen, auf die Schultern zu nehmen, wieder weiterzugehen, zusammen, um ihn zum Ziel zu führen. Es war mir so eine Lehre, dieses Beispiel. Es heißt, Simon, pass auf, dass dir das nicht passiert. Und wisst ihr was? Mir ist es schon oft passiert, dass ich meine Haken gesetzt habe, währenddessen andere liegen geblieben sind. Das meint Jesus mit Macht zu Jüngern. Das hat nichts damit zu tun, einfach, weißt du, ich bin auch ganz häufig, wir verteilen Flyer und das ist total gut. Aber dann klopfe ich mir auf die Schulter und sage, okay, heute habe ich 10 Flyer verteilt, heute ist das mal alles gut. Jünger machen ist was komplett anderes. Jünger machen heißt, mein Leben investieren, um Menschen in mein Leben hineinkommen zu lassen, lernen zu lassen, anzuleiten und mit ihnen zusammen zum Ziel zu gehen. Das heißt, Macht zu Jüngern. Und ich glaube, das müssen wir lernen, ganz wieder neu lernen, weil das genau das ist, was diese Welt braucht. Jünger machen. Und er fährt fort und sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, gesagt, wieso will denn Jesus unbedingt diese Taufe da drin haben? Ist das Bild da? Ja. Wieso reicht es nicht, einfach Menschen zu Jüngern zu machen, ja, dass sie zu Kindern Gottes werden? Wieso muss diese Taufe da rein? Wieso besteht er darauf, dass im Missionsbefehl die Taufe ist? Und ich will mit euch ganz kurz Römer 6 dazu lesen, was uns vielleicht eine Idee davon gibt. Römer 6, die Verse 1 bis 4. Da steht, was sollen wir nun sagen, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass es bei der Taufe, wir hatten das vorher gehört, ja, um eine Proklamation geht, um eine Proklamation, dass das Alte, mein altes Leben vorbei ist, dass es tot ist, dass es gestorben ist mit Jesus Christus und dass ein neues Leben beginnt. Wir können auch sagen, die Proklamation, dass ein Herrschaftswechsel in meinem Leben stattgefunden hat. Dass die Herrschaft meines alten Lebens, meines sündigen Fleisches und des Widersachers, meines Ichs, das von schon immer getrennt war von Gott, gestorben ist und eine neue Herrschaft in meinem Leben begonnen hat, nämlich die Herrschaft des dreieinen lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, dieser Ring. Und dieser Ring war ein oder ist ein Sklavenring. Zu der damaligen Zeit war es ja noch ganz üblich, Sklaven zu haben. Und Sklaven waren ja das Eigentum der Besitzer. Die Besitzer konnten mit ihren Sklaven alles machen, was sie wollten. Alles. Sie hatten keine Rechte. Sie hatten auch keinen Willen. Sie hatten keinen Besitz. Sie hatten noch nicht mal einen Namen. Auf diesem Sklavenband stand normalerweise der Name des Besitzers und nicht der eigene Name. Wenn jetzt ein Sklave in der Öffentlichkeit war, irgendwelche Dienstleistungen gemacht hat, Dienstbotengänge, Einkäufe, irgendwas gemacht hat, dann ist sowohl das Gute als auch das Schlechte, was er gemacht hat, immer auf den Herrn zurückgefallen. Immer. Wenn es ein guter Sklave war, der gut ausgeschaut hat, gepflegt, der sich gut benommen hat, der treu war, der gute Dienste gemacht hat, dann hat man immer auf den Herrn zurückgeschlossen und gesagt, das ist ein guter Herr. Und genauso war es so, wenn der Sklave irgendwas Schlechtes gemacht hat, dann ist es immer auf den Herrn zurückgefallen. Immer auf den Herrn zurückgefallen. Also, hey, was hast du denn für einen Herrn? Was hast du denn für einen Herrn? Wenn wir zu Kindern Gottes werden, durch seine Gnade, dann findet ein Herrschaftswechsel in unserem Leben statt. Und wir alle, unsichtbar, haben ein Sklavenbändchen um unseren Hals. Da steht zu Beginn unseres Lebens unser Ich drauf, unser Ego. All das, was wir als sündige Menschen mit in diese Welt hineinbringen. Aber in dem Moment, wo wir zu Kindern Gottes werden, wird dieses Sklavenband abgenommen und es wird uns aber ein neues Sklavenband angelegt. Und auf diesem Sklavenband steht Jesus Christus. Steht Jesus Christus. Und wenn wir in die Mission gehen, wenn wir leben hier auf dieser Erde, wenn wir zu den Menschen gehen, dann steht auf deinem und meinem Band Jesus Christus drauf. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend in der Mission. Nämlich, dass alles, was wir tun, alles, was wir sagen, und gerade was die Mission angeht, wie beim Sklaven, immer zurückfällt auf unseren Herrn. Sprich, in der Mission, und davon bin ich überzeugt, geht es nicht in letzter Linie um den Menschen. Es geht nicht in letzter Linie um die Menschen, die verloren gehen. Natürlich auch, versteht mich nicht falsch. Aber das endgültige Ziel der Mission, und das muss uns bewusst sein, ist die Herrlichkeit des dreieinen lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tauft sie auf diesen Namen und proklamiert, der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, er lebt. Er ist euer Herr. Und in Römer 6 steht, ihr tauft euch auf diesen Herrschaftsbereich, auf den Tod und dass Gott nun in eurem Leben herrscht. Aber, und das ist total entscheidend, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, und dann steht nicht, so werdet auch ihr auferweckt, das stimmt, sondern er sagt, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Gott ruft uns heraus, Gott befreit uns nicht nur für die Zukunft, dass wir gerettet sind, sondern dass wir jetzt und hier zu seiner Herrlichkeit wandeln. Und wenn das so ist, dann kommt ihm die ganze Ehre zu. Und das ist das Ziel der Mission, dass der Gott, der Ewige, verherrlicht wird. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Mission zum Lobpreis. Und das war so entscheidend für mich, weil ganz oft ist es so hart. Man sagt, ach ja, stimmt, aber ich muss ja gehen. Aber wisst ihr, wenn ich einen Herrn habe, dem alles möglich ist, der alle Ressourcen hat, der mich unendlich liebt, der in all meiner Schwachheit immer mit mir ist, dann ist Mission nicht einfach nur irgendein nerviger Auftrag, den ich halt auch noch erfüllen muss. Sondern geht es darum, dass ich dieser Welt zeige, was für einen guten, wunderbaren, treuen, allmächtigen, liebenden Herrn ich habe. Und das möchte ich jedem zeigen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich ihn verherrlichen will. Darum geht es in der Mission. Das ist das Ziel. Und das, so schließt Jesus auch die Verse ab. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es geht um ihn. Es geht nur um ihn. Und er ist mit uns. Und das ist unsere Hoffnung. Und er soll verherrlicht werden auf dieser Erde. Nicht nur in der Zukunft, sondern hier und jetzt. Lasst uns dafür leben. Lasst uns auf die Knie gehen und beten, dass er uns herausreißt aus unserer Trägheit, damit die Welt, die zugrunde geht, die verloren geht, und die Zeiten sind übel, davon sind wir überzeugt. Aber wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, diese Zeit zu nutzen, damit Gott verherrlicht wird und noch viele Menschen diesen wunderbaren Herrn kennenlernen und unter seine Herrschaft kommen. Warum? Weil er ein guter Herr ist. Nicht nur in der Zukunft, sondern jetzt und hier. Die Zeiten sind eng und wir reden vom zweiten Kommen. Lasst uns immer in Erinnerung haben, wir reden vom zweiten Kommen Christi. Aber es gibt noch über 5 Milliarden Menschen, die keine Ahnung vom ersten Kommen Christi haben. Amen. Thank you.